Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, politischen und gerne auch historischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr gerne mit Gästen, so auch in der aktuellen Folge. Ich habe Kai Ambos eingeladen, um mit mir über Deutschland, das Völkerrecht und Israel zu sprechen, beziehungsweise die Frage, wie Deutschland seine Beziehungen zu Israel seit dem Gaza-Krieg gestaltet bzw. gestalten sollte. Kai Ambos ist Experte für Strafrecht, für Völkerrecht und für Völkerstrafrecht und er meldet sich auch in den deutschen Medien sehr oft und auch mit sehr interessanten Meldungen zu Wort. Und er hat auch ein Buch geschrieben zu dem Thema Staatsräson nach Gaza. Das war für mich alles zusammengenommen Anlass, um ihn zu Recht Politisch einzuladen. Bevor ich die Folge abspiele, noch zwei kurze Zwischenbemerkungen. Ich habe zwei Zitate in der Folge eingespielt. Einerseits eines von Angela Merkel, wo sie bei einem Staatsbesuch in Israel vor mittlerweile 5 Jahren noch einmal klarstellt, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist. Sie hat das zum ersten Mal 2008 in der Knesset, also dem israelischen Parlament, anlässlich der 60-Jahr-Feiern des Bestehens von Israel gesagt und dann eben weitere Male wiederholt. Und das Zitat, wo sie das wiederholt hat im Jahr 2021, spiele ich dann an der entsprechenden Stelle ein, wo es eben darum geht, warum Israels Sicherheit deutsche Staatsräson ist und was das eigentlich bedeutet. Ein zweites Zitat habe ich auch eingefügt, nämlich von Joschka Fischer, ehemaliger deutscher Außenminister, ist ein länger zurückliegendes Zitat, wo Joschka Fischer erklärt, warum die Grünen damals 1999 dem NATO-Kampfeinsatz gegen Serbien aufgrund der Menschenrechtsverletzungen im Kosovo zugestimmt haben. Das war für die Jüngeren von uns vielleicht nicht mehr ganz nachvollziehbar oder vielleicht wissen es nicht alle, eine wirklich, wirklich hitzige Diskussion, dass der erste Kampfeinsatz der deutschen Bundeswehr seit dem Zweiten Weltkrieg, während des Zweiten Weltkriegs hat es sie logischerweise noch nicht gegeben, aber dass der erste Kampfeinsatz von deutschen Soldaten seit dem Zweiten Weltkrieg stattfindet, ausgerechnet unter einer grünen und damit traditionellen pazifistischen Partei in der Regierung. Das war eben eine entsprechend hitzige Diskussion. Und im Zuge dieser Diskussion hat Joschka Fischer sich auch der eigenen Partei, der eigenen Parteibasis gestellt und da lauthals und sehr emotional erklärt, warum er und seine Partei diesen Kampfeinsatz mitgetragen haben. Und da habe ich eben bei dem Punkt, wo Kai Ambos das anspricht, kurz einen Teil dieser Rede, genau den Teil, den Kai Ambos eben anspricht, eingespielt. Ihr findet sie genauso wie die beiden Reden von Angela Merkel in den Shownotes. Bei den beiden Reden von Angela Merkel habe ich einen Link zu YouTube, zu dem Tondokument und einen Link zur Website der deutschen Bundesregierung zu der Rede aus dem Jahr 2008. Ist auch aus heutiger Sicht, nicht nur im Hinblick auf die Folge, sehr interessant zu lesen. Jetzt möchte ich noch, weil das Thema so heikel ist, ganz kurz etwas klarstellen. Es ist sehr emotional. Da draußen ist es sehr schwierig, über alles, was irgendwie mit Israel, der Hamas, Gaza, dem palästinensischen Volk, dem Völkerrecht, Deutschland, Österreich und anderen mittelbar oder unmittelbar beteiligten Staaten zu tun hat, zu besprechen. Ich habe mir selbst gedacht, warum mache ich das eigentlich? Man setzt sich da ja gewissermaßen einem Risiko aus, falsch verstanden zu werden, absichtlich falsch verstanden zu werden, vielleicht aber auch es nicht geschafft zu haben, so zu reden, dass man nicht falsch verstanden wird, wie auch immer. Was ich aber klarstellen möchte ist, bitte diese Folge, wie auch alle anderen Kommentare von mir zum Themenkomplex Israel, Gaza, Hamas, Palästinenser und alles, was dazugehört, mit einem gewissen Wohlwollen hören. Genauso auch bei Kai Ambos. Wir haben Interesse an einer möglichst objektiven, unemotionalen, manchmal aber auch, wenn es nicht anders geht, wenn es sogar eigentlich geboten ist, emotionalen Diskussion. Aber wir haben gute Absichten. Wir wollen hier, das ist in der Wissenschaft gang und gäbe, sollte es zumindest sein, einen Diskurs schaffen, einen Diskurs führen, der unterschiedlichen Meinungen und Sichtweisen einen Raum gibt und der eben nicht parteiisch ist in dem Sinne, dass man den anderen nicht hört oder wahrnimmt. Deswegen mache ich diesen Podcast und ich mache diesen Podcast auch, weil ich davon ausgehe, dass die meisten, die hier zuhören, zumindest grundsätzlich ein Interesse an Information, an interessanten und gut begründeten und eben nicht antisemitischen Sichtweisen oder eben nicht einseitig pro-palästinensischen Sichtweisen, aber umgekehrt auch nicht an einseitig pro-israelischen Sichtweisen, wo man alles, was ein Netanyahu oder seine Regierungsmitglieder, von denen einige nun mal rechtsextrem sind, so von sich geben. Also so schwer das auch ist, ich habe diesen Anspruch und hoffe, dass ihr dementsprechend mir, meinem Gast, diesem Podcast mit einem gewissen Wohlwollen begegnet. So, jetzt aber wirklich genug der langen, aber notwendigen Vorrede, um klarzustellen und auch vielleicht ein paar Dinge im Keim zu ersticken. Man weiß ja nie, wie jemand diese Folgen wahrnimmt. Vielleicht hat auch diese Vorrede nichts genützt, ich weiß es nicht. Sie ist jetzt jedenfalls an ihrem Ende. Ich wünsche euch eine spannende Folge mit Kai Ambos. Schön, dass ihr dabei seid. Ton ab. Sehr geehrter Herr Professor Ambos, schön, dass Sie bei Recht Politisch sind.
Ja, hallo, guten Tag.
Darf ich Sie bitten, sich ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vorzustellen?
Ja, mein Name ist Kai Ambos. Ich bin Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsvergleichung, internationales Strafrecht und Völkerrecht in Göttingen und Richter am Kosovo-Sondertribunal in Den Haag.
Und damit sind Sie der ideale Gast in Zeiten wie diesen. Die erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ich bin bei der Recherche zum Thema Gaza, Völkerrecht, Völkerstrafrecht natürlich immer wieder auf Ihren Namen gestoßen, unter anderem auch, weil Sie ein Buch geschrieben haben zur Staatsräson nach Gaza. Jetzt bin ich Jurist aus Österreich und der Begriff Staatsräson ist bei uns weniger bedeutsam als bei Ihnen in Deutschland. Können Sie wie einem, sagen wir mal, 12-Jährigen oder einem österreichischen Juristen erklären, was es denn mit dem Begriff der Staatsräson im rechtlichen und politischen Sinne und in Bezug auf Deutschland auf sich hat?
Gut, der Begriff geht ja auf Machiavelli zurück, also auf das Buch Der Fürst. Machiavelli hat zwar den Begriff der Staatsräson nicht verwendet, aber in der Sache wollte er begründen, dass es zum Machterhalt des Fürsten oder irgendeines Führers, eines Diktators, eines autoritären Menschen, zum Beispiel Peter Sloterdijk, der deutsche Philosoph, hat sein neues Buch zu dem Thema mit einem Bild von Herrn Trump im Cover betitelt. Also um solche Personen, wenn die ihre Macht erhalten wollen, die dann auch für den Staat stehen, ja im Sinne des Absolutismus, l'état c'est moi, eben alles tun können, auch Rechte der Bürger verletzen. Also der Erhalt der Macht des Fürsten oder der Macht des Kollektivs, das der Fürst repräsentiert, rechtfertigt auch die Verletzung von Bürgerrechten, was natürlich im 16., 17. Jahrhundert jetzt noch nicht so erstaunlich war, weil es ja keine Bürgerrechte gab. Aber spätestens mit der Aufklärung und natürlich dann, was jetzt Deutschland angeht, mit der Verabschiedung des Grundgesetzes, ist das natürlich nicht länger haltbar, weil ja in dem republikanischen Verfassungsstaat, der ja auch Österreich ist, natürlich die Würde des Menschen, so steht es im Artikel 1 Grundgesetz, aber in der österreichischen Verfassung gibt es eine ähnliche Vorschrift für die Rechte des Bürgers, die stehen natürlich an der Spitze. Also der Staat ist dafür da, die Rechte des Bürgers zu schützen und nicht, wir sind nicht für den Staat da. Also wir sind nicht wie früher, ja, wir sind nicht wie früher diejenigen, die ausgebeutet werden von dem Fürsten, ja, und dann in der schlechten Bedingung leben, sondern der Staat ist für uns da und muss insbesondere unsere Rechte schützen. Und deswegen ist ein Konzept, das den Staat vor die Bürger stellt, mit dem republikanischen, demokratischen Verfassungsstaat unvereinbar. Man kann auch sagen, dass es ein vorrepublikanisches, vordemokratisches Konzept ist. Es steht unter dem Grundgesetz. Man muss auch wissen, dass dieser Begriff Staatsräson ja auch gar nicht im Recht vorkommt. Der steht ja nicht in der deutschen Verfassung. Ist also allenfalls ein politisches Konzept, was verfassungsrechtliche Vorgaben nicht verdrängen kann und damit auch keine völkerrechtlichen. Im deutschen Recht ist es ja so, dass die Verfassung, wie Sie sicher wissen, ja völkerrechtsfreundlich ist. Könnte man jetzt viele Vorschriften nennen. Das heißt, wenn ich an die Verfassung gebunden bin, bin ich auch ans Völkerrecht gebunden.
Und da ist gleich die Folgefrage für mich, weil in Österreich sind ja die Grundrechte nicht so ganz eindeutig in der eigentlichen Verfassung verankert, sondern wir haben einfach die Europäische Menschenrechtskonvention genommen und in Verfassungsrang gehoben. Und andererseits, weil Sie den Begriff der Menschenwürde ansprechen, die versucht das Verfassungsgericht ein wenig komplexer herzuleiten, einerseits aus dem Vertrag von Saint-Germain, also unserem Pariser Vorortvertrag nach dem Ersten Weltkrieg und andererseits mit diesem alten Grundgesetz aus dem Jahr 1867. In Deutschland ist das ja ein wenig einfacher, weil sie eben diesen berühmten Artikel 1 des Grundgesetzes haben, der Menschenwürde. Jetzt meine Frage dazu, aber was hat das mit Gaza zu tun? Oder provokant gefragt, das ist ja weit weg und es sind keine deutschen Staatsbürger.
Genau, also der Begriff der Staatsräson, der macht ja insofern Sinn, als natürlich auch ein Staat das Recht haben, kann und soll sich zu erhalten. Natürlich nicht auf Kosten der Bürger, ja, um das nochmal klar zu machen. Also der Staat, der seine Bürger barbarisch ermordet, wie Iran zum Beispiel, oder sonstige Rechte verletzt, verdient gar nicht zu existieren. Aber unsere Staaten, gehen wir jetzt mal davon aus, die sind irgendwie Staaten, die eigentlich ganz gut funktionieren, die haben natürlich ein Recht und auch ein Interesse daran zu existieren. Und deswegen haben wir ja auch im Strafrecht Staatsschutzstrafrecht. Ja, wir haben ja Strafrecht, was den Staat zum Beispiel gegen Spionage, gegen Angriffe von außen schützt. Und das ist ja auch legitim für den eigenen Staat. Also Helmut Kohl hat mal gesagt, die Integration oder die Mitgliedschaft Deutschlands in der NATO ist deutsche Staatsräson. Ist für einen Österreicher vielleicht interessant, weil sie ja neutral sind. Aber er hat das mit Blick auf die kommunistische Gefahr gemeint, ja. Und die Politik Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg unter Adenauer war ja extrem geprägt von der Westintegration. Also Westdeutschland wollte in die NATO letztendlich aufgenommen werden. Und das kann man schon als deutsche Staatsräson bezeichnen, das als politisches Leitprinzip zu sagen, um Deutschland schützen zu können, muss Deutschland ein Militärbündnis sein, was gegen die Gefahr aus Moskau verteilt. Das hat ja jetzt wieder eine Aktualität erlangt, ja, wie wir alle wissen. Aber hier geht es ja eben um einen anderen Staat. Ja, also das Konzept der Staatsräson wird quasi übertragen auf einen anderen Staat in der berühmten Rede von Angela Merkel, die das dann populär gemacht hat in der Knesset. Die Sicherheit Israels ist Teil der deutschen Staatsräson. Und das ist natürlich einzigartig, weil selbst Staaten, die die Staatsräson, also sowas wie Staatsräson, Raison d'État oder sowas haben, auch wenn sie den Begriff nicht haben, würden natürlich immer nur sagen, wir schützen unsere Existenz, aber nicht die Existenz eines anderen, ja. Selbst bei befreundeten Staaten, man würde ja jetzt nicht sagen, Deutschland schützt Frankreich genauso wie Deutschland, ja. Oder Österreich, keine Ahnung, schützt Kroatien genauso wie Österreich. Natürlich schützt Österreich erstmal sich, ist ja auch ganz legitim. Und deswegen ist das schon ein Problem dieser Übertragung, dass es heißt, die Sicherheit Israels ist unsere Staatsräson, mit der Konsequenz, dass dann jetzt nach Oktober 23, nach dem Angriff der Hamas auf Gaza, eben auch gesagt wurde, wir sind bedingungslos an der Seite Israels. Das Wort bedingungslos ist hier relevant und das wird immer wieder mit der Staatsräson begründet. Also im deutschen Diskurs, wenn Sie in meinem Buch den Anhang sehen, ist das ja ein Begriff, der von allen Politikern gebraucht wird, wenn auch mit Abstufung. Aber eben bezogen auf einen dritten Staat, auf Israel.
Ich werde einen Link zu dem Buch auch in die Shownotes packen für interessierte Hörer und Hörerinnen. Da möchte ich gleich daran anknüpfen. Aber grundsätzlich ist der Gedanke nicht unsympathisch. Das sage ich jetzt auch wieder als Österreicher, weil es gibt bei uns zum Beispiel Umfragen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung sich, ist jetzt ein anderer Themenkomplex, aber dennoch, dass eine Mehrheit der Bevölkerung sich erwartet, von der Beistandsklausel im Rahmen der Europäischen Union zu profitieren, während es aber keine Mehrheit der Österreicher und Österreicherinnen gibt, die anderen Staaten zu Hilfe kommen würde, wenn die angegriffen werden sollten. So gesehen, aus österreichischer Sicht, ich rede überraschend viel über Österreich, ist der Gedanke einerseits uns gar nicht so fremd und uns auch sicher nicht unsympathisch. Also wir würden uns wahrscheinlich freuen, wenn Deutschland oder auch andere EU-Mitglieder die Sicherheit Österreichs offiziell zur Staatsräson erklären würden.
Das ist ein interessanter Fall, weil das ja gerade der Unterschied ist zur Staatsräson. Also die Beistandsklausel im EU-Recht, wie auch im Artikel 5 NATO-Vertrag, das gilt jetzt nicht für Österreich, aber das ist ja unser Thema, ist ja gerade ein gegenseitiges Versprechen, ja. Also Österreich würde als EU-Mitglied genauso einstehen und da gibt es ja auch Loyalitätsgrundsatz und so weiter in der EU für die EU als supranationale Organisation wie für andere Staaten, wie wir für Österreich. Das ist ja wechselseitig und da ist eben vertraglich begründet, ja, über Primärrecht der EU oder über so einen Vertrag wie einen NATO-Vertrag. Und hier haben wir ein Konzept, was ja überhaupt keine Rechtsgrundlage hat, was also ein rein politische Aussage ist und einseitig
die deutsche Staatsräson,
genau, und eben einseitig ist, es wird ja nicht erwartet, dass Israel jetzt Deutschland beisteht. Das ist übrigens eine sehr interessante Frage, weil Israel ja in der Frage Ukraine überhaupt nicht eine klare Position hat. Im Gegenteil, also changiert ist wegen der bekannten Situation in Israel, wo eine sehr große russische Gruppe besteht, die auch politisch sehr einflussreich ist. Also man hat sich ja nicht ganz eindeutig gegen Russland ausgesprochen. Insofern hat man sich anders als die westlichen Alliierten, bis sozusagen Trump jetzt die Regierung übernommen hat, eben nicht eindeutig positioniert. Also es ist eine einseitige Erklärung zugunsten eines dritten Staates, die natürlich historisch begründet ist. Aber die Frage, die natürlich sich stellt, ist, ob die Staatsräson das logische Resultat des deutschen Holocaust ist oder was eigentlich das logische Resultat, die Konsequenz des Holocaust ist.
Genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Es hat mich insofern an die Lage Österreichs erinnert, weil wir eben sagen, wir wollen von der Beistandsklausel innerhalb der EU profitieren, aber gleichzeitig nicht anderen zu Hilfe kommen. Und so gesehen ist ja das eine einseitige Erklärung politischer Natur von Deutschland, der eben keine entgegengesetzte oder komplementäre Erklärung von Israel gefolgt ist. Dass Israel sagt, und genauso ist auch die Sicherheit Deutschlands unsere Staatsräson. Das wäre allein vor dem geschichtlichen Hintergrund schon ein wenig, sagen wir mal, spannend, sich das zu Ende durchzudenken. Jetzt ist es aber auch so, dass neben Deutschland auch die USA die Sicherheit Israels zur Staatsräson erklärt haben dürften und gleichzeitig ja sogar die USA so weit gehen, ihr Militär mit dem von Israel mehr oder weniger zu verschmelzen, überspitzt ausgedrückt. Weiß ich die genauen juristischen Details, aber im Prinzip ist man da so weit gegangen, dass die Verschmelzung über das übliche und tradierte Maß weit hinausgeht. Und auch jetzt war ja oft der Vorwurf, dass eigentlich Netanyahu Trump in den Irankrieg hinein verwickelt hat oder überzeugt hat von diesem Krieg und man sich langsam fragt, wer jetzt genau eigentlich die Entscheidung getroffen hat für den Irankrieg. War das der US-Präsident oder war das der israelische Präsident, der es geschafft hat, Trump auf seine Seite zu ziehen? Also insofern ist dieser Gedanke, aus Staatsräson die Sicherheit eines anderen Staates bewerkstelligen zu wollen, ja kein deutsches Unikum, oder?
Ja, ich glaube schon, dass das nicht vergleichbar ist. Also der einzige Staat in der Welt, der Israel so stark unterstützt, und zwar seit 1967, aber eben erst ist die USA. Aber die USA beruft sich ja nicht auf die Staatsräson, sondern die USA, weil sie ja auch keinen Grund hat. Sie hat ja nicht den Holocaust verantwortet. Also die USA hat den Grund, dass eben in den USA ganz viele Juden sind und dass eben generell man Israel als Verbündeten betrachtet. Was jetzt die Verschmelzung angeht, das haben wir erst beim Irankrieg gesehen. Also es ist eine strategische Verschmelzung, dass die beiden Armeen relativ eng zusammenarbeiten, aber gleichwohl sind die ja autonom. Das sieht man ja daran, dass die USA jetzt zum Beispiel alleine agiert gegen den Iran und andererseits Israel im Libanon alleine agiert. Also die IDF würde sich niemals einer anderen Armee unterwerfen. Das ist eigentlich eine Lektion aus der israelischen Geschichte, dass man denkt, am Ende sind wir alleine. Und selbst in dieser Situation der starken Unterstützung durch die Trump-Regierung gibt es ja diese Zweifel, weil ja die Trump-Regierung auch versucht hat, Israel irgendwie zu bremsen. Aber ist ja auch egal. Also der Staatsräson-Begriff ist in dem Sinne, die Amerikaner fragen mich auch dauernd, was meint ihr eigentlich damit? Die verstehen das eben auch nicht. Also die lässt sich ja auch ganz schwer ins Englische übersetzen. Also das sind andere Formen der Unterstützung. Und auch nochmal das Argument, was Sie bringen mit Österreich, die sehr interessante Frage. Das ist aber natürlich EU-rechtswidrig, die Position. Also wenn Österreich sagen würde, ihr sollt uns helfen, aber wir nicht euch. Ja, das stößt ja gegen die Idee des EU-Vertrags, weil das ja ein Vertrag ist. Und Österreich ist natürlich genauso verpflichtet wie Deutschland und Spanien und so weiter. Also es wäre ein opportunistischer, egoistischer Ansatz, der da zum Ausdruck kommt. Der ist ja auch nicht unbedingt vorbildhaft, weil wir sind ja im Völkerrecht, das wissen Sie ja auch als Völkerrechtler, das ist ja ein Kooperationssystem und das bedeutet immer, dass die beiden irgendwie tatsächlich auch kooperieren müssen. Der eine gibt was und der andere bekommt was.
Ja, genau deswegen habe ich dieses Beispiel gebracht, weil natürlich die österreichischen Juristen sich dann immer stützen auf die sogenannte irische Klausel, die besagt, dass durch die Beistandsverpflichtung der besondere Charakter der Sicherheitspolitik der EU-Mitgliedstaaten nicht berührt wird. Und wir legen das so aus, dass man sagt, es gibt gewisse Grenzen der Solidarität innerhalb Österreichs. Wir können zum Beispiel qua Verfassung das österreichische Militär, das Bundesheer, nicht zu einem bewaffneten Einsatz zwecks Verteidigung eines angegriffenen EU-Lands dorthin entsenden. Also Kampfeinsätze des Bundesheeres im Rahmen der kollektiven Selbstverteidigung sind bei uns verfassungsrechtlich nicht möglich und europarechtlich stützen wir uns auf die sogenannte irische Klausel, die eben besagt, wenn man neutral ist, gibt es gewisse Dinge, die man nicht tun muss, zu denen man nicht verpflichtet ist. Und insofern ist jetzt erst beim Gespräch für mich deutlich geworden, dass es da eine interessante Parallele gibt, nicht vertraglicher Natur, aber hinsichtlich dessen, was es im Endeffekt bedeutet, nämlich, dass ein Staat oder im Falle der EU mehrere Staaten mehr für den anderen tun, als der andere umgekehrt tun würde. Also eben, würde Israel so viel für Deutschland tun, wie Deutschland qua Staatsressort bereit ist, für Israel umgekehrt zu tun. Jetzt möchte ich vielleicht auch zu dem eigentlichen Aufhänger des Gesprächs beziehungsweise weswegen ich Sie kontaktiert habe, kommen, nämlich die andere Frage, die ja damit zusammenhängt. Sie sagen ja nach Gaza. Jetzt ist natürlich die Frage, wo fangen wir an? Weil einerseits Staatsräson 7. Oktober heißt hier Angriff einer Terrorgruppe auf Israel, andererseits massive, unverhältnismäßige Gegenreaktion von Israel auf diesen Angriff. Das heißt, wir können ja zwei Daten hier festlegen. Wir können einerseits sagen, Staatsräson nach Gaza heißt jetzt solidarischer denn je aufgrund der massiven Bedrohung für Israel. Oder andererseits könnte man sagen, diese massive Gegenreaktion sollte uns dazu veranlassen, die Staatsräson zu überdenken, weil Solidarität hat oder sollte ihre Grenzen haben, nämlich dort, wo eine Gegenreaktion das völkerrechtliche Gewaltverbot insofern überschreitet, als die Selbstverteidigung grob verhältniswidrig ist.
Genau, also die Staatsräson ist ja unabhängig vom Oktober 2023. Ja, das ist ja, geht ja zurück auf die Merkel-Rede. Und auch Herr Dressler, Botschafter von Schröder in Jerusalem, hat das ja auch schon geäußert.
Deutschland ist nicht neutral, wenn es um die Fragen der Sicherheit Israels geht, sondern die Sicherheit Israels ist Teil unserer Staatsräson. Und demnach müssen wir auch handeln, selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung in verschiedenen Einzelfragen sind.
Sie bringt ja im Grunde zum Ausdruck, dass wir mehr als mit jedem anderen Staat dieser Welt eine Verpflichtung gegenüber Israel haben. Darüber können wir vielleicht auch nochmal sprechen, ob das überhaupt Sinn macht. Aber der Titel jetzt Staatsräson nach Gaza ist eigentlich, die impliziert eigentlich die Frage, ob man bei einer so massiven völkerrechtswidrigen Reaktion jetzt auch, was das Jus in Bello angeht, also das Recht des bewaffneten Konflikts, ja, die Art der Kriegsführung, die vollkommene Zerstörung Gazas bis hin zur Frage eines Genozids, auch nochmal ein Sonderproblem, ob man dann das einfach alles noch mit Staatsräson sozusagen regeln kann. Also das ist ja in Deutschland, da müssen Sie die deutsche Diskussion, das ist so ein Reflex, ja, also von zum Beispiel ganz klar von der Union und natürlich von gewissen Gruppen in Deutschland. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Partei wie die Linke überhaupt das Thema Israel in ihrem Parteitag behandelt, ist das wahnsinnig schwierig, weil man immer in das Fahrwasser des Antisemitismus-Verdachts kommt. Also Israel-Kritik ist gleich antisemitisch. Jetzt eine Kurzfassung. Direkt nach dem Oktober 23 gab es ja eine Erklärung von Völkerrechtlern, von israelischen Völkerrechtlern, wo der Angriff der Hamas verurteilt wurde. Das waren völkerrechtliche Verbrechen. Ich habe die Erklärung auch unterschrieben. Und dann habe ich aber direkt im Verfassungsblock geschrieben, Solidarität ja, aber nicht bedingungslos, ja. Weil in Deutschland praktisch alle gesagt haben, auch die Grünen damals, die noch an der Regierung waren, bedingungslose Solidarität und auch da immer wieder diese Staatsräson gebracht haben. Also ohne darauf überhaupt drüber nachzudenken, dass das schon problematisch ist, weil es eben eigentlich nicht auf den Drittstaat übertragbar ist. Und da ist eben genau die Kernthese von mir und von anderen, die Staatsräson steht ja nicht über der Verfassung, sondern unter der Verfassung und damit auch unterm Völkerrecht. Und ich kann eigentlich niemals bedingungslos unterstützen. Also wenn jetzt Sie Ihren Freund von Ihnen oder Ihre Freundin sagt jetzt, Herr Jannik, ich möchte die Nachbarn töten, dann würden Sie ja auch nicht sagen, dann würden Sie erstmal sagen, beruhig dich mal, was ist hier dein Problem? Können wir das nicht anders lösen? Sie würden ja nicht einen Mord unterstützen, ja? Also Sie würden ja ein rechtswidriges Verhalten, das ist jetzt ein extremer Fall, aber auch anderes rechtswidriges, einen Raubüberfall auf die Wiener Bank oder so, würden Sie ja auch nicht unterstützen, sondern Sie würden natürlich Bedingungen stellen. Also auch in einer Freundschaft, in einer intersubjektiven Beziehung gibt es Bedingungen und bei Staaten ist es halt das Völkerrecht, was diese Grenzen und Bedingungen auferlegt.
Aber bei einer sehr, sehr engen Freundschaft oder wenn ich sogar ein Gangmitglied wäre, wo ja auch der Grundsatz gilt, dass man füreinander bedingungslos einsteht, dann würde ich wahrscheinlich sogar das Recht brechen. Oder wenn ich eben sagen würde, jemand steht mir so nahe und ich kann verstehen, dass die Person eine Straftat verübt und bringe sie deswegen nicht davon ab oder helfe dabei sogar oder eben das Gang-Prinzip, da gilt das dann nicht mehr. Das heißt, wir verlassen ja den gesicherten Boden des Völkerrechts und betreten den Boden von anderen Loyalitätsformen damit, wenn sie eben bedingungslos ist.
Richtig, also das ist schon mal klar. Also wir würden dann, wenn Sie Gang sagen, da denkt man ja schon an organisierte Kriminalität, also Bandenkriminalität, da ist ja schon ein Begriff, der irgendwie abwertend ist. Also natürlich, wenn Sie in der Mafia sind oder in so einem Clan und dann sagen Sie, da ist das, die Blutsbindung zu meinem kosovarischen Freund ist enger als irgendwie Recht, ja. Oder wie Trump sagt, die Moral, also seine Moral eben, ne. Das sind natürlich andere Wertungen. Aber wenn wir jetzt als Juristen sprechen, dann ist es natürlich das Recht und in Österreich ist das innerstaatliche Recht, die Verfassung und das österreichische Strafrecht und im Völkerrecht ist halt das Völkerrecht. Und wenn wir diese Basis verlassen, sind wir halt im Urzustand, im Naturzustand wieder, ja, wo es nur noch um Blutsfreundschaft geht und andere Werte. Aber wir reden ja von Bedingungen. Wer setzt die Bedingungen? Die Bedingungen werden vom Recht gesetzt. Und ich muss ja ein Prinzip haben. Ich habe ja eben keinen Abwägungskonflikt, wie zum Beispiel bei Fällen, wo Interessen, Rechte sich gegenüberstehen. Ja, zum Beispiel das Recht auf Leben und das Recht auf Selbstbestimmung beim Schwangerschaftsabbruch. Da haben Sie Rechtskonflikte, da haben Sie verschiedene Rechtskonflikte. Aber hier haben Sie im Grunde eine Aussage, ich unterstütze diesen Staat und eine Aussage, die ja nicht mal rechtlich abgesichert ist durch sowas wie eine Beistandsklausel. Ja.
Aber so gesehen ist das ja genau das, was passiert. Das Völkerrecht wird, jetzt, ich weiß, das ist stark pauschalisierend, immer stärker abgewertet, wird unter Druck gesetzt. Der ICC, darauf möchte ich dann vielleicht noch kurz zu sprechen kommen, wird sanktioniert. Einzelne Richter und Richterinnen und sonstige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen werden sanktioniert. Und dann kommen wir genau zu dem zurück, was Sie auch gerade gesagt haben. Dann zählt nicht mehr das Recht, sondern die bedingungslose Freundschaft. Zu sagen, in dieser Welt da draußen, wo es kein Gewaltmonopol gibt, wir eben in einer Art Naturzustand nach Thomas Hobbes leben, ist es umso wichtiger, dass es Freunde gibt, die einem beistehen, weil das Recht einem eben nicht immer beisteht. Das heißt, je stärker das Völkerrecht in Bezug zumindest auf das Jus ad bellum und Jus in bello und das Völkerstrafrecht unter Druck gerät, umso eher kommen diese bedingungslosen Freundschaften, wo das Recht keine oder allenfalls eine untergeordnete Rolle spielt. Umso eher wird ein Staat hoffen, dass ein anderer sagt, ich unterstütze dich selbst dann, wenn du Verbrechen begehst. Und ich werde denjenigen, der versucht, diese Verbrechen vor Gericht zu bringen, dann meinerseits unter Druck setzen, wie das ja beim Internationalen Strafgerichtshof jetzt schon seit längerem passiert. Also ist das nicht eine logische Folgewirkung oder ist das eigentlich der Auslöser, warum das? Ich meine, es ist eigentlich egal, was zuerst kommt, aber ich frage mich jetzt gerade ad hoc, ist das die Folgewirkung der Aushöhlung des Völkerrechts, dass Trump mehr oder weniger bedingungslos Israel-Unterstützung zusagt oder eben Deutschland auch die Staatsräson mittlerweile absolut auslegt oder zu leben scheint? Oder ist es umgekehrt so, dass genau diese Art von Loyalität dazu führt, dass das Völkerrecht unter Druck gerät?
Also so wird es halt keiner sagen in Deutschland. Also auch Politiker wie Herr Söder sagen nicht, die Staatsräson verdrängt das Grundgesetz. Also diese These ist radikal. Ich meine, dann sind wir in einer anderen Ordnung.
Aber darauf läuft es ja hinaus.
Naja, dann bewegen wir uns nicht mehr in der Völkerrechtsordnung oder in der innenstaatlichen Ordnung. Wir bewegen uns eben nicht mehr im Rechtsstaat, weil bei Recht geht es ja um gleiche Anwendung. Und Recht ist eben kein System, wo ich aufgrund von Sympathie, weil ich Sie netter finde als den Heinz, unterstütze ich Sie. Oder ich führe jetzt mit Ihnen ein Interview, weil ich finde irgendwie Ihr Auftreten besser als das von irgendeinem anderen Podcaster. Das sind ja rein emotionale Entscheidungen. Und Recht versucht ja, Vernunft hineinzubringen in unsere Beziehung und auch in die Beziehung von Staaten. Und vor allem ist bei Recht entscheidend die gleiche Anwendung. Deswegen kann man eben nicht sagen, wenn ich ein Rechtsmodell habe, zum Beispiel den Internationalen Strafgerichtshof, der das Recht anwendet, sofern er Zuständigkeit hat und dann eben einen Haftbefehl gegen Herrn Putin erlässt, da kann ich nicht sagen, ja, das ist toll, der muss sofort festgenommen werden. Und wenn gegen Netanyahu ein Haftbefehl von der gleichen Organisation unter den gleichen juristischen Voraussetzungen, natürlich ein anderer Sachverhalt erlassen wird, wird gesagt, nein, daran halte ich mich nicht. Also das ist eben sozusagen das Gegenmodell, denke ich, was wir als Juristen machen. Wir versuchen ja durch abstrakte Regelungen eine Planbarkeit, eine Vorhersehbarkeit und vor allem eine Gleichheit, soweit es eben geht. Also Gleichheit vor dem Gesetz oder Gleichheit vor dem Recht. Oder überlegen Sie mal, die Gleichheit der Staaten, die ist natürlich eine Fiktion. Oder die Idee territorialer Integrität. Wenn ich das alles zurückbaue oder sage, es geht hier nur noch um Loyalitäten. Natürlich läuft es in diese Richtung, wie wir auch jetzt sehen bei der Austrittserklärung Venezuela vom ICC. Das ist ja eine klare Konsequenz der neuen Politik, also der nochmal ausgesprochenen Dismantling-Politik von Marco Rubio. Die haben natürlich mit den Venezolanern gesprochen. Und der erste Stein, der rausfällt aus dem Gebäude ICC, ist jetzt Venezuela. Und das kann natürlich einen Dominoeffekt haben. Insofern ist das extrem bedenklich. Und diese Regierung handelt natürlich nur als Alliierter sozusagen der USA. Eine Regierung, die selbst sozusagen gegen die selbst ermittelt wird. Ja, es geht ja nicht nur gegen Maduro, es ging ja auch um Rodriguez, es geht um dieses ganze Kabinett, was noch vom alten Maduro-System da ist. Also wir müssen jetzt schon, also sagen wir mal, in dem Rahmen des Rechts argumentieren. Wenn man sagen, wir verlassen den Rahmen, dann ist diese Diskussion im Grunde beliebig. Dann ist es tatsächlich nur eine Sache, mit wem fühle ich mich befreundet und gegen wen bin ich. Wie eben das schön gezeigt hat im Falle, das ist im Grunde der Fall der Doppelmoral, der uns ja immer vorgeworfen wird als Westen, ja. Also wir sagen bei Russland Vernichtungskrieg und die gleichen haben ein Problem, den Begriff Vernichtung mit Blick auf Gaza zu benutzen.
Weil da ja der Anlass ein anderer ist und dann wiederum von israelischer Seite, das ist mir in den Stellungnahmen oft aufgefallen, vermengt wird der Begriff des Jus ad bellum mit dem Jus in bello. Also Israel sagt, wir haben ja einen Anlass, wir haben einen Angriff gegen uns. Ich werde jetzt nicht in die Debatte einsteigen, ob das Jus ad bellum überhaupt auf solche Konfliktsituationen und Konstellationen zur Anwendung kommt. Aber das politische Argument ist ja zu sagen, es gab bei uns einen konkreten Anlass, auf den wir reagiert haben. Das heißt, die Jus in bello-Debatte, also die Debatte rund um Verbrechen während des Krieges, wird in Bezug auf Gaza, das fällt mir auf, sehr oft überlagert von der Jus ad bellum-Debatte, eben, dass man sagt, aber wir hatten ja einen Grund, diesen Krieg zu beginnen und Russland hatte ja nicht einmal einen Grund, den Krieg zu beginnen. Und wir schaffen es anscheinend als kollektiver Diskursraum nicht, das auseinanderzuhalten und zu sagen, selbst wenn es einen Anlass gibt, der den Krieg als solchen rechtfertigt, dann rechtfertigt das aber nicht alles, was während des Krieges passiert. Genau. Wir scheinen diesen Schritt nicht zu schaffen.
Absolut. Aber Sie können das ja auch bei Russland-Ukraine auf die Ukraine übertragen. Vielleicht erinnern Sie sich noch, als Amnesty International einen Report vor ein paar Jahren veröffentlicht hat, dass es Kriegsverbrechen der Ukraine gäbe in der Behandlung russischer Kriegsgefangener. Da hat sich Zelensky total aufgeregt, weil er genau diesen Unterscheidung nicht gemacht hat. Er hat gesagt, wir sind hier das Opfer. So nach dem Motto, und als Opfer dürfen wir alles machen. Also die Unterscheidung wird eigentlich nie nachvollzogen. Da ist eine Expertenunterscheidung, jus ad bellum, jus in bello. Und andererseits, wie Sie richtig sagen, ist ja auch auf der jus ad bellum-Ebene ein Problem. Weil es gibt natürlich eine Erforderlichkeits- und Verhältnismäßigkeitsgrenze bei der Notwehr. Und bei solchen Zahlen, es ist zwar nicht rein mathematisch, aber bei solchen Unwuchten von 40 mal mehr Opfern auf palästinensischer Seite, da ist man natürlich in der Unverhältnismäßigkeit, ja auch schon auf der Ebene.
Da ist ja das Gegenargument von israelischer Seite immer, aber was sollen wir denn sonst machen? Die Hamas vergräbt sich inmitten der Zivilbevölkerung, kämpft keinen offenen Kampf und es gibt keine andere Möglichkeit, sie zu zerstören, was ja das erklärte Kriegsziel ist, als oft zulasten der Zivilbevölkerung gegen sie vorzugehen, weil sie sich ja gezielt mit der Zivilbevölkerung vermengt, versteckt und sie als sogenannte menschliche Schutzschilder missbraucht. Das heißt, Israel sagt ja immer wieder, man kritisiert uns, sagt aber nicht, was man denn sonst tun soll.
Ja doch, man sagt schon. Also erstens mal ist dieses Thema des asymmetrischen Kriegs, der Aufstandsbekämpfung ja alt. Das ist ja kein Problem, was aus Gaza besteht. Also Mao hat mal gesagt, wie der Fisch im Wasser. Also so bewegt sich halt Guerilla. Das war auch im Vietnamkrieg so. Und das ist einfach die Art der Kriegsführung eines nichtstaatlichen Akteurs. Und erschwerend kommt hinzu auf so einem kleinen Gebiet. Und natürlich kann man das anders machen, nämlich indem man Bodentruppen reinschickt und von Haus zu Haus geht. Aber ist die Opferzahl natürlich extrem hoch. Das ist ja eigentlich die Gemeinheit des Westens, auch der USA, mit solchen Bombenkriegen. Warum schicken sie denn keine Soldaten nach Iran? Also als diskutiert wurde, man könne die Straße von Hormuz mit Bodentruppen sozusagen über diese eine Insel sichern, dann war das eine Riesendebatte in den USA, weil man natürlich, es geht ja nur um die Opfer auf amerikanischer Seite, auch jetzt bei der Kongressanhörung. Das will dieser Staat, also USA, der westliche Staat nicht haben und deswegen macht er halt einen Bombenkrieg. Der Bombenkrieg ist ja das Feigeste, was man machen kann und die Art und Weise der Waffen, die man da einsetzt, es müssen jetzt nicht Giftwaffen sein wie bei Assad, aber eben zentnerweise Bomben, die gar nicht unterscheiden können. Also da ist der Unterscheidungsgrundsatz schon in der Anwendung der Waffe ausgeschlossen. Ja, also natürlich kann man, wie man sozusagen Terroristen jagt weltweit, wie wir das machen in Rechtsstaaten, kann man die natürlich mit Spezialkommandos entsprechend jagen, wie man Osama Bin Laden oder wie die Israelis ganz viele iranische Nuklearphysiker getötet haben. Also Israel kann ja gezielt töten. Oder denken Sie an die Operation im Libanon mit den Handys. Das war ja auch letztendlich relativ getargetet. Also natürlich gibt's die Möglichkeit, aber das wäre natürlich eine Bodenoffensive. Und das, was man Israel ja vorwirft in Gaza, ist ja mal jenseits der Motive. Darüber kann man jetzt spekulieren, wer da welche Motive hat, ob es nicht wirklich auch ein Element von Rassismus gegenüber den Palästinensern gibt oder gesagt wird, jeder Palästinenser ist Hamas. Was man ihnen eben vorwirft, ist ja die Art der Kampfführung. Also Wiping out Gaza ist nicht die Antwort auf 2000 Tote bei dem Massaker, dem schrecklichen Massaker der Hamas, sondern es ist eine gezielte Kriegsführung gegen Hamas. In den deutschen Medien wird immer gesprochen vom Krieg Israels gegen die Hamas oder jetzt auch Krieg gegen Hisbollah. Also wenn das so wäre, dann dürfte man nicht ganze Dörfer vernichten. Dann dürfte man nicht Beirut mit Zentnerbomben beschießen. Also dann müsste man, wenn man nur gegen Hisbollah kämpft, das ist ja das Gleiche in Grün, muss man halt reingehen ins Land, was ja Israel zum Teil tut, aber dann eben auch konkret gegen Hisbollah vorgehen und nicht die Vermischung sozusagen akzeptieren. Die müssten dann eigentlich sagen, der normative Anspruch des humanitären Völkerrechts ist falsch. Ja, weil da etwas verlangt wird, was man bei asymmetrischen Konflikten, bei nicht internationalen Konflikten nicht erfüllen kann. Ja.
Aber sagt Israel das nicht sinngemäß?
In meiner Erfahrung hat die IDF immer, die haben ja auch rechtsbereit, die haben immer sehr darauf Wert gelegt, sich ans humanitäre Völkerrecht zu halten. Und die würden offen nicht, das ist ja die Diskussion, die wir jetzt über Völkerrecht haben, wo auch Friedensforscher zu schreiben, auch bei selbst Putin oder die Russen beanspruchen ja dann für sich, sie halten sich ans Völkerrecht und in Den Haag vertreten sie das in Gutachtenverfahren zum Beispiel zu Israel 2024. Also wir sind ja nicht so weit, dass, also außer Trump hat eigentlich niemand so direkt gesagt, Völkerrecht ist mir egal. Also das, ne, die Aussage zu sagen, da muss man sagen, ist fast schon ehrlicher, ja, dann zu sagen, wie Trump, ja, Völkerrecht ist für mich kein Kriterium, sondern meine Moral. Aber auch die Autokraten, wenn man sie direkt darauf anspricht, stützen sich auf Völkerrecht. Es ist ja interessant bei Putin, dass er im Grunde genommen, dass die Blaupause der westlichen Kosovo-Intervention, ja, Österreich hat sich da natürlich nicht beteiligt, aber Deutschland eben, genau das nimmt. Also er sagt präventive Selbstverteidigung, weil die Ukrainer, dieses faschistische Regime, die russischstämmigen Leute in Donbass angreifen wollte. Und andererseits sagt er Genozidverhinderung. Also das war da genau das Argument, was Joschka Fischer gebracht hat, unser damaliger Außenminister. Und dann zusätzlich noch das Auschwitz-Argument, also humanitäre Intervention.
Mir wurde moralischer Overkill vorgeworfen und ich würde da eine Entsorgung der deutschen Geschichte betreiben und Ähnliches. Ich will euch sagen, Für mich spielten zwei zentrale Punkte in meiner Biografie eine entscheidende Rolle und ich kann meine Biografie da nicht ausblenden. Ich frage mich, wer das kann in dieser Frage. In Solingen, als es damals zu diesem furchtbaren mörderischen Anschlag auf eine ausländische Familie, auf eine türkische Familie kam, die rassistischen Übergriffe, der Neonazismus, die Skinheads, natürlich steckt da bei mir immer die Erinnerung auch an unsere Geschichte und spielt da eine Rolle. Und ich frage mich, wenn wir innenpolitisch dieses Argument immer verwendet haben, gemeinsam verwandt haben, warum verwenden wir es dann nicht, wenn Vertreibung, ethnische Kriegführung in Europa wieder Einzug halten und eine blutige Ernte mittlerweile zu verzeichnen ist? Ist das moralische Hochrüstung? Ist das Overkill? Auschwitz ist unvergleichbar. Aber in mir, ich stehe auf zwei Grundsätzen. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen, liebe Freundinnen und Freunde.
Also im Grunde bringt Putin genau die Argumentation, auch in dem IGH-Verfahren, auch wenn wir sagen, tatsächlich erfindet er eben diese Motivation. Aber rein rechtlich bringt er genau diese Argumentation. Also sie versuchen rechtlich zu argumentieren. Und selbst die US-Regierung geht ja in den Sicherheitsrat. Also der Trump-Friedensplan ist ja vom Sicherheitsrat abgesegnet worden für Gaza. Ja, es ist natürlich eine Heuchelei, aber auch die US-Regierung bedient sich ja des Völkerrechts, wenn sie meint oder sie erinnert Iran daran, dass das Seerecht ein Recht zur friedlichen Durchfahrt gibt und dass man keinen Toll verlangen kann für die Durchfahrt in die Straße von Hormuz. Also da wird plötzlich das Völkerrecht sogar zitiert, ja.
Aber zurück zu Gaza. Sinngemäß läuft die israelische Position schon darauf hinaus, zu sagen, wenn der Standard so hoch ist in Bezug auf die Verhältnismäßigkeit, jetzt nicht nach dem Jus ad bello, also nicht dem Krieg als Ganzes, obwohl da ja auch, aber jetzt in Bezug auf das Jus in bello, also dem Recht bewaffneter Konflikte, wenn da eine Rechnung angestellt wird und man sagt, man kann ja ganz oft keine Hamas-Kämpfer oder Hamas-Waffenlager angreifen, weil da eine X-Nummer, 10, 20 oder wie viele Zivilisten auch immer oder zivile Gebäude zu Schaden kommen, verletzt werden könnten, getötet werden könnten, dann läuft das ja im Endeffekt effektiv schon darauf hinaus, dass man sagt, der Standard, den das humanitäre Völkerrecht festlegt, ist zu hoch, um eine Gruppe wie die Hamas effektiv zu bekämpfen.
Na, das würde ich nicht so sehen. Also da müssen wir jede einzelne Operation müssen wir uns hier angucken. Und wir müssen uns die genauen Vorschriften, so beim Zusatzprotokoll zu Collateral Damage, da steht ja eben jetzt übertragen, es muss gegenüber dem militärischen Vorteil unverhältnismäßiger Schaden bei der Zivilbevölkerung eingerichtet werden. Und da diskutieren wir ja zwischen IKRK auf der einen Seite und Militärs und Staaten wie Israel, USA um Zahlen, ja.
IKRK steht für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, genau. Nur für die Hörerinnen und Hörer, kurze Zwischenbemerkung. Ja.
Da ist ja zum Beispiel eine Kernfrage, wie versteht man Verhältnismäßigkeit bei Kollateralschäden? Ja? Also wir sind uns hier einig darüber, dass es zum Beispiel auf das militärische Ziel ankommt. Also der militärische Vorteil ist natürlich höher, wenn ich einen Führer einer Organisation von Hamas oder von Hisbollah treffe oder nur ein einfaches Mitglied. Da kann ich dann mehr zivile Opfer in Kauf nehmen, aber es gibt natürlich keine mathematische Zahl. Aber die Tendenz geht natürlich dahin, das ist ja die berühmte Eisenkot-Doktrin von damals vom Libanon-Krieg, der jetzige Kandidat, der wahrscheinlich gegen Netanyahu gewinnen wird, der jetzt so liberal geworden ist, der General Eisenkot, der gesagt hat, wenn wir angegriffen werden, schlagen wir unverhältnismäßig zurück. Das ist ja die Eisenkot-Doktrin. Also Israel hat damals selbst gesagt, es wurde dann in ihrem Dorf in Libanon ja durchexerziert, wer uns angreift, der wird das nie vergessen, weil wir werden alles vernichten, was uns in den Weg kommt. Also das war quasi eine angekündigte, unverhältnismäßiges Zurückschlagen. Jetzt kann man das natürlich diskutieren, so wie wir es ja tun, an Einzelfällen. Also wir sagen, ich treffe einen Hamas-Kommandant, nehmen Sie zum Beispiel Angriff auf Beirut, aufs Zentrum von Beirut, da gibt es unten im Erdreich sind dann diese Hisbollah-Tunnel und dann werden da die ganzen Häuser nebendran, es gibt ein Riesenloch in Beirut und alle Häuser nebendran werden mit beschädigt, zerstört und es sterben Hunderte von Personen. Und da muss ich einfach sagen, das ist dann nicht mehr verhältnismäßig. Also dafür, dass ich einen wichtigen Hamas-Kämpfer oder zwei, drei ausschalte. Und das muss man immer wieder in jedem Fall diskutieren. Und dann haben Sie ja andere Fälle. Sie haben ja die besonders geschützten Personen, humanitäre Helfer, Journalisten. Sie haben das Thema von Starvation, von Aushungern. Sie haben das Thema der Totalblockade, wo wir auch sagen, natürlich kann eine Konfliktpartei auch als Besatzungsmacht kontrollieren, was in ein Gebiet reinkommt. Es darf dem Feind nicht dienen, aber man kann nicht eine Totalblockade machen, sodass die Zivilbevölkerung verhungert. Also so im Sinne der alten Belagerung von Jerusalem. Ist interessant eigentlich, der historische Vergleich. Also man belagert eine Stadt und die Zivilbevölkerung stirbt dabei. Das sagt ja das humanitäre Völkerrecht. Es geht immer um den Schutz der Zivilbevölkerung, die ja besonders betroffen ist. Über diese Regeln streiten wir ja und die sind im Einzelnen auch strittig. Man kann jeden Fall einzeln leben, aber Israel sagt ja nicht, wir fühlen uns daran nicht gebunden. Das ist dann immer eine Auslegungsfrage und Israel sagt eben sehr oft, auch die Prämisse, die Sie zum Beispiel jetzt gebracht haben in Ihrer Frage, menschliche Schutzschilder, das muss man ja alles überprüfen. Es wird ja auch immer behauptet, der Al Jazeera-Journalist hat für Hamas gearbeitet, aber wir sehen ja keine Beweise. Im Grunde muss ja der Staat, der diese Angriffe führt, die Beweise für die Öffentlichkeit liefern. Man kann ja nicht aufgrund der Behauptung, dass jemand ein Hamas-Kämpfer ist, ihn einfach töten. Also das ist ja der Punkt, dass das auch dann eine Frage der Beweislast ist und der Darlegungslast.
Weil Sie sagen, Israel daran gebunden, aber ans erste Zusatzprotokoll ist Israel vertraglich ja nicht gebunden.
Stimmt,
das heißt,
ja.
Wir sind da auf dem schwammigeren Gebiet des Völkergewohnheitsrechts.
Ja, das ist richtig, ja.
Und Israel hat ja das erste Zusatzprotokoll unter anderem deswegen nicht ratifiziert, weil man mit einigen der darin befindlichen Regeln ein Problem zu haben scheint, weil sonst gäbe es ja kein Argument dagegen. Aber dieser von Ihnen angesprochene Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist ja ganz zentral und existiert unabhängig davon, ob man diesem konkreten Vertrag beigetreten ist oder nicht.
Das stimmt, ja. Also Sie haben recht, vertraglich gebunden, aber ich bin auch sehr skeptisch bei Völkergewohnheitsrecht. Da muss man immer genau gucken. Aber wir haben ja die gewohnheitsrechtlichen Regeln auch nochmal des IKRK. Da gibt es ja ein ganzes Dokument. Das ist ja mehr oder weniger akzeptiert. Also man kann da natürlich nochmal im Militärrecht, zum Beispiel die Amerikaner gucken, der Deutsche und so weiter. Aber Verhältnismäßigkeit an sich ist ja akzeptiert. Natürlich, es ist nicht klar, wo wir genau die Grenze ziehen. Aber wenn wir eine Regel, das ist ja wie bei der präventiven Selbstverteidigung bei Artikel 51, wenn Sie eine Regel so weit ausdehnen, wenn Sie sagen, das ist alles noch verhältnismäßig, dann wird eigentlich die Grundregel, nämlich keine Zivilisten zu töten, wird aufgehoben, ja, oder die Grundregel des Gewaltverbots wird damit im Grunde aufgehoben, wenn Sie die Ausnahmen immer weitermachen.
Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zur Staatsräson, aber jetzt zur israelischen Staatsräson oder der israelischen Logik. Ich kann mich erinnern, dass beim Gazakrieg 2008 und 2009, also dem ersten, der nur einige Wochen, ich glaube es waren rund 3 Wochen gedauert hat, ein Argument war, dass von israelischer Seite nicht im rechtlichen Sinne, aber im philosophischen Sinne gekommen ist, nämlich von Asa Kascher, ein israelischer Philosoph, der gesagt hat, Israel schuldet den eigenen Bürgern und zu denen gehören nun mal auch die eigenen Soldaten mehr, beziehungsweise hat ihnen gegenüber mehr Verantwortung als gegenüber der Bevölkerung des Gegners, inklusive den Zivilisten des Gegners. Also er hat damit die Verantwortung für Tote verschoben in Richtung Hamas. Er hat gesagt, das sind diejenigen, die diese Menschen in Gefahr bringen durch ihre Taktiken, durch das Ablagern von Waffen inmitten der Zivilbevölkerung und dergleichen. Und dementsprechend hat die Hamas die primäre Verantwortung zum Schutz von Zivilisten. Und wenn Zivilisten getötet werden, dann ist es in erster Linie die Schuld von der Hamas. Und die Verantwortung von Israel kann nicht so weit gehen, dass man eigene Bürger in Gefahr bringt. Und das sind nun mal auch die eigenen Soldaten. Also er hat, das war ihm so wichtig und das war in dem Argument so zentral, betont, dass Soldaten ja auch Staatsbürger sind und der Staat Israel seinen Staatsbürgern gegenüber auch eine gewisse Verantwortung hat und dementsprechend auch dafür zu sorgen hat, dass die nicht in Gefahr geraten, beziehungsweise der Krieg selbst möglichst wenig Gefahr für die eigenen Soldaten hat, auch wenn das bedeutet, dass im Umkehrschluss die Gefahr für die Zivilbevölkerung des Gegners ansteigt. Das ist auch ein bisschen ähnlich wie das Argument, das of all people Henry Kissinger gebracht hat nach der Kosovo-Intervention, wo er kritisiert hat, dass man Moral nicht von, ich weiß nicht wie vielen Kilometern der Luft aus durchsetzen kann. Weil da war ja auch die Ratio. Also Michael Ignatieff hat das ja bezeichnet als Virtual War. Zu sagen, die NATO-Soldaten sollen möglichst wenig Gefahr haben, auch wenn das bedeutet, dass im Umkehrschluss die Zivilisten des angegriffenen Gegners ein wenig stärker gefährdet sind, weil diese Bomben nun mal nicht so präzise waren oder sein können, wie sie das wären, wenn sie zum Beispiel bei niedrigerer Flughöhe abgeworfen worden wären oder wenn es sogar Bodentruppen gegeben hätte. Also die Argumentation als solche ist A, nicht ganz neu und B, knüpft an bei der Staatsräson, dem Grundgedanken zu sagen, bei einem Krieg möchte man die eigenen Soldaten mehr schützen als die Zivilisten des Gegners, vor allem dann, wenn der erklärte Gegner, in dem Fall die Hamas, die eigenen Zivilisten ja auch nicht schützt, sondern ganz im Gegenteil sogar zusätzlich in Gefahr bringt, um sich selbst zu schützen.
Naja, also das ist jetzt sehr pauschal. Also das Argument der Moral bringt uns in ein sehr unsicheres Fahrwasser. Die israelischen Völkerrechtler, die ich ja viel zitiere, haben ja gesprochen von einer moralischen Schande des Staates Israel, was die fehlende humanitäre Versorgung der Palästinenser in Gaza angeht. Das war auch ein moralisches Verdikt. Also Moral kann man so oder so sehen. Ich halte mich lieber ans Recht. Und das Völkerrecht, das humanitäre Völkerrecht sagt eben eindeutig, Zivilisten sind zu schützen und Kombattanten, auch de facto Kombattanten, kann man töten. Das ist ja auch schon für viele schwierig zu verdauen. Was ist eigentlich daran humanitär, dass man Leute töten darf im bewaffneten Konflikt? Aber gut, das ist die Ausgangsposition. Und dann ist die Frage ja nur, wer ist noch Zivilist und wer verliert seine Angriffsimmunität, weil er aktiv teilnimmt, was ja auch extrem umstritten ist, die aktive Teilnahme an Feindseligkeiten. Aber da müssen wir eben auch vorsichtig sein, dann zu sagen, jemand ist Sympathisant der Hamas, reicht eben nicht aus, um ihn zu töten, ja, sondern er muss aktiv teilnehmen. Und die Fehler der Hamas, die hier überhaupt nicht zu rechtfertigen sind, das ist halt eine in ihrer Art und Weise der Kriegsführung menschenverachtende Organisation, die entledigen ja nicht die andere Konfliktpartei von ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen. Wenn wir das spielen würden, das Spiel, dann hätten wir das Problem auch mit Ukraine-Russland. Dann können wir auch sagen, wir können die Ukraine bedingungslos unterstützen. Meinen Sie, das sagt irgendeiner in Deutschland? Gerade in Deutschland, also in Österreich brauchen wir das gar nicht zu fragen. Also wir unterstützen ja derzeit am meisten die Ukraine, aber auch hier gibt es natürlich Bedingungen. Also wir sagen, die Ukraine muss sich ans Völkerrecht halten, obwohl sie Opfer einer Aggression ist, des größten Flächenstaats der Welt. Also die Verpflichtungen der Konfliktpartei bestehen ja weiterhin. Das ist nochmal die Frage, wenn man das auflöst mit irgendwelchen moralischen Erwägungen oder politischen, dann sind wir in absoluten Naturzustand, dann haben wir überhaupt keine Regeln mehr. Und das halte ich nicht für sinnvoll, sondern wir müssen uns an die Regeln halten. Und die Regeln sind ja durchaus flexibel und da gibt es ja Möglichkeiten. Es wird ja zum Beispiel bei den menschlichen Schutzschildern danach unterschieden, ob die Konfliktpartei aktiv Leute in das Ziel bringt oder ob die freiwillig sich zum Beispiel vor irgendwie ein militärisches Ziel stellen und so weiter. Und da gibt es dann Verantwortungsverlagerungen. Also ich bin ganz gegen dieses Argument im Sinne einer Naturkausalität, weil die Hamas diesen Angriff gemacht hat, der ja wiederum auch kontextualisiert werden muss. Das ist ja nicht der erste Gazakrieg, den wir haben. Wir haben seit 1948 oder schon länger dieses Problem in diesem Gebiet. Zu sagen, deswegen ist die Hamas für alles verantwortlich. Also so schlimm ihre Kriegsführung ist, so rücksichtslos sie auch gegenüber ihren eigenen Zivilisten agiert, heißt das ja nicht, dass Israel deswegen alles machen darf. Die Gegenfrage wäre, wo ist denn dann die rote Linie? Dann können sie auch sagen, sie können eben eine Atombombe auf Gaza werfen, also wenn die begrenzt werden könnte. Die würde halt auch Israel betreffen, weil es so ein kleines Gebiet ist. Also dann können sie im Grunde sagen, totale Vernichtung à la Tschetschenien, verbrannte Erde. Wo ist da die Grenze?
Deutschland hat ja bei der Unterstützung von Israel eine Grenze gezogen mit diesem ein bisschen absurd anmutenden Völkermordvorbehalt oder dieser Völkermordbedingung, dass man sagt, man liefert Waffen an Israel, aber sie dürfen nicht für einen Völkermord verwendet werden. Und das war ja auch ein Argument von Deutschland und wird es weiterhin sein beim Verfahren, das von Nicaragua gegen Deutschland angestrengt wurde, aufgrund der fehlenden Anstrengungen, den Völkermord zu verhindern, beziehungsweise sogar der potenziellen Unterstützung des Völkermords, wenn es denn einer ist. Ich lasse das jetzt bewusst offen, aber dass eben Deutschland nicht genug getan hat, um einen solchen potenziellen oder tatsächlichen Völkermord in Gaza zu verhindern. Und dass so ein reines Versprechen, das man einfordert von der israelischen Regierung, damit keinen Völkermord zu begehen, dass das vielleicht nicht ausreicht. Aber es scheint von Seiten Deutschlands, der deutschen Völkerrechtler im Außenministerium, zumindest eingeflossen zu sein in die Erwägungen, unter welchen Bedingungen man Israel mit Waffen unterstützt. Zu sagen, ihr könnt die einsetzen zur Verteidigung im Rahmen des Völkerrechts, aber auf jeden Fall nicht, um damit einen Völkermord zu begehen.
Also ich würde es nicht so sehen, weil die deutsche Position ist ja ganz eindeutig, dass es kein Genozid ist. Also die offizielle Position und letztendlich ja auch die der Völkerrechtler. Es geht eigentlich um völkerrechtliche Verbrechen nach dem Arms Trade Treaty, also nach völkerrechtlichem Waffenrecht, auch übrigens nach unserem Kriegswaffenkontrollrecht. Also wir dürfen einfach nicht in ein Gebiet an eine Konfliktpartei Waffen liefern, Rüstungsgüter, Kriegswaffen, die zu Verbrechen eingesetzt werden. Übrigens, das geht viel weiter als völkerrechtliche Kernverbrechen, auch schwere Menschenrechtsverletzungen. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt sagen, bei Dual Use, ich liefere ein Skalpell und mit dem werden irgendwie palästinensische Gefangene misshandelt, also gefoltert, dann darf ich das eigentlich auch nicht, wenn ich das weiß. Und ich habe extreme Prüfungspflichten. Das ist eigentlich das Problem, was wir in Deutschland haben. Auf die Genozidebene lässt sich ja die Regierung gar nicht ein, weil die ganz eindeutig sagt, das ist ein absurder Vorwurf, es ist kein Genozid. Aber was Merz dazu bewogen hat, die Waffenlieferung kurzzeitig auszusetzen, bezogen auf Gaza, waren eben die Vorwürfe auch von Kriegsverbrechen. Ja, und da besteht ja im Völkerrecht weltweit, aber selbst in Deutschland auch Kollegen, wie mein geschätzter Kollege Stefan Talmont, mit dem ich ja da ein Streitgespräch hatte, die nicht, auch Herr Herdegen zum Beispiel aus Bonn, auch aus Bonn, die sagen kein Genozid, die sagen schon, es kommt auch zu Kriegsverbrechen. Ja. Und das ist eben die Grenze. Wir dürfen eben nach Völkerrecht und auch nach innerstaatlichem Recht keine Waffenlieferungen machen und Zusicherung alleine des Staates, die wir ja auch erst kürzlich eingefordert hatten, nämlich das war unter der Ampelregierung, das machen die USA schon immer, Es hat dann übrigens auch zu großer Aufregung geführt, weil dann die Opposition gesagt hat, wie könnt ihr das wagen, das gegen die Staatsräson eine Zusicherung von Israel zu verlangen? Also so weit geht das. Herr Jannik, Sie müssen sich das mal klar machen. Also das Normalste der Welt, ich sage dem, sicher mir bitte zu, dass du keine Verbrechen begehst, das schon wurde als Verstoß gegen die deutsche Staatsräson gewertet, obwohl die USA das dauernd machen. Das ist auch nach dem Gesetz in den USA vorgesehen. Aber die Zusicherung alleine ist natürlich nicht ausreichend, weil der exportierende Staat muss prüfen. Ja, also da geht's wirklich ums Detail und wenn eine Wahrscheinlichkeit besteht und man Kenntnis haben kann, und da gibt's jetzt wirklich sehr viele Berichte, auch von israelischen NGOs, ja. Also man muss ja gar nicht die UN-Berichte lesen, der Commission of Inquiry oder die von Franziska Albanese. Man kann ja Bezalem lesen, man kann Gishat lesen, also die israelischen NGOs, ist ja auch interessant. In Israel, all das jetzt, was wir in Deutschland nicht diskutieren dürfen, wird dort ja diskutiert. Also in Israel ist ja die Kritik viel stärker. Also die, wenn Sie Zeit haben, in meinem Buch zu gucken, sehen Sie das ja, die israelischen Völkerrechte, das ist ja die Mehrheit der Völkerrechte. Also Leute wie Ben Venisti, Leute wie Yuval Shani Kollegen von Tel Aviv Uni, die sind alle sehr, sehr kritisch. Die unterscheiden sich natürlich auch, aber auch die Mehrheit der israelischen Völkerrechte sagt einfach, dass das einfach zu viel ist, was Israel da macht in der Kriegsführung.
Ich war im November bei einer Konferenz in Israel und auch da ist mir aufgefallen, dass die Diskussion zumindest in akademischen Kreisen wesentlich offener und härter geführt wurde, als das in Österreich oder Deutschland der Fall ist. Liegt vielleicht aber auch daran, dass wir vielleicht auch aufgrund dessen, dass wir mit dem Kriegsvölkerrecht und dem Jus ad bellum so wenig zu tun haben, erst einmal das Einmaleins klären müssen, kommt mir oft vor in den Diskussionen. Also wir müssen erst mal klarstellen, was ist überhaupt das humanitäre Völkerrecht, was sagt es, während man in Israel eine Ebene drüber anfangen kann, weil so viele Menschen einen unmittelbaren Bezug zu Konflikten und dementsprechend auch zum Recht, das während Konflikten zur Anwendung kommt, haben. Aber das ist nur mein Eindruck. Aber er deckt sich mit Ihren Beobachtungen, dass die Debatte dort auch in akademischen Kreisen differenzierter geführt wird und einige Dinge gesagt werden, wegen denen man in Österreich in Verdacht geraten würde, sagen wir es mal so. Ich habe nur deswegen das Wort Völkermord verwendet, weil ja auch in den Medien in Bezug auf Deutschland immer wieder von einer sogenannten Völkermordklausel die Rede war, die ja auch umstritten diskutiert wurde, weil man gesagt hat, wie können wir das überhaupt von Israel verlangen, weil eh klar ist, dass die keinen Völkermord begehen, aber anscheinend hat man sich da schon abgesichert.
Was meinen Sie mit Völkermordklausel?
Naja, ich habe im Fokus zum Beispiel gelesen oder in der Welt, dass die Bundesregierung eine sogenannte Völkermordklausel verlangt hat oder eingebaut hat in die Waffenlieferungen.
Ich glaube, das ist eine Ente dieser genannten Organe, die ja auch eine gewisse Position vertreten. Lesen Sie das mal woanders. Also auch in meinem Buch bringe ich ja da Zitate. Also diese Zusicherung ist auch keine Klausel. Und was die Ampelregierung verlangt hat, war eine Zusicherung, dass es nicht zu völkerrechtlichen Verbrechen kommt. Und das ist nicht auf Genozid beschränkt. Das wird ja auch nicht ausreichen. Also Sie können nicht schlechterdings nicht nur einem Staat sagen, aber bitte kein Genozid, sonst darfst du alles machen. Das wird ja nicht reichen. Machen die Amerikaner auch nicht. Die Amerikaner verlangen generell keine War Crimes. Für die Amerikaner sind War Crimes viel wichtiger.
Ja, ich möchte jetzt auch gar nicht dieses Fass aufmachen, aber ich habe es mir vorgenommen, weil ich selbst habe ein Problem mit dieser Hierarchisierung von Verbrechen, weil man irgendwie so tut, wenn es kein Völkermord sein sollte in Gaza, dann wirkt es so im Umkehrschluss, als gäbe es eh kein Problem. Also ich bin der Meinung, für Betroffene macht es keinen so großen Unterschied, ob man das Opfer von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen oder eben Völkermord ist. Aber in der Debatte scheint es einen riesengroßen Unterschied zu machen. Und ich traue es mich fast gar nicht fragen, weil ich mir sicher bin, dass Sie so oft gefragt wurden. Aber ich mache es trotzdem auch, weil ich selbst von meistens österreichischen Medien das auch oft gefragt werde. Und jetzt möchte ich mal derjenige sein, der die Frage wem anderen stellt. Sehen Sie einen Völkermord in Gaza oder nicht?
Naja, in meinem Buch habe ich ja die Sache ziemlich ausführlich geprüft, auch gerade mit Blick auf dieses Verfahren Myanmar, wo ja die Anhörungen jetzt stattgefunden haben, noch kürzlich, und wo wir jetzt im Sommer, also praktisch stündlich, eine Entscheidung erwarten. Und das wird ja ein wichtiger Präzedenzfall sein. Das große Problem ist ja der Beweismaßstab und der Ableitungsmaßstab, also was jetzt die Zerstörungsabsicht angeht. Da ist eben der EuGH extrem anspruchsvoll. Und was ist die einzige vernünftige Schlussfolgerung aus einem Ihnen vorliegenden Beweismaterial, ja, oder aus einem Pattern of Conduct? Also dass wir Äußerungen haben, die genozidaler Natur sind, zeitweise gehabt haben und auch von wichtigen Leuten, nicht nur Soldaten, ist klar. Aber das ist ja nicht so eindeutig wie zum Beispiel das Dokument der Wannsee-Konferenz, was immer so das paradigmatische Beispiel ist, wo der Genozid, die Endlösung der Judenfrage festgelegt wurde. Ansonsten muss man eben aufgrund der Kriegsführung Ableitungen treffen. Und wenn da der Ableitungsmaßstab eben die einzig vernünftige Schlussfolgerung ist, da ist ja genau der Streit, wie streng man das versteht. Und bisher war der IGH eben sehr streng. Der IGH hat ja nur, auch in dem Fall Bosnien-Serbien, hat ja nur bezüglich Srebrenica aufgrund der Rechtsprechung des Jugoslawien-Tribunals einen Völkermord anerkannt, aber auch nicht eine Zurechnung dann für Serbien, also auch in dem Verfahren. Im Grunde hat der IGH noch nie einen Genozid anerkannt.
Von einem Staat.
Von einem Staat, genau. Und deswegen bin ich eben skeptisch. Letztendlich muss es der IGH entscheiden. Und ich bin anders als die Kollegen aus der Holocaust-Forschung und auch die Sozialwissenschaften, die Historiker, das ist ja doch eine ziemlich herrschende Meinung. Also auch die NGOs nochmal, B'Tselem, Our Genocide, ja, der ist die israelische NGO. Ich habe das ja alles gelesen und ich lese das natürlich immer mit dem Blick eines Juristen, eines Richters und frage mich, würde ich überzeugt sein, beyond any reasonable doubt, jenseits vernünftiger Zweifel, den gleichen Maßstab des Strafrechts wendet ja die IGH an, dass daraus jetzt eine Zerstörungsabsicht folgt? Ist das für mich die einzig vernünftige Schlussfolgerung oder kann ich nicht vielmehr sagen, na, es geht ja auch um einen Kampf gegen Hamas. Das kann man nicht bestreiten. Auch, ja. Geht es um einen Kampf, eine Vernichtung der Palästinenser? Oder geht es um die ethnische Säuberung, die ja kein Völkermord ist? Das wird ja auch immer verwechselt. Denn ich kann natürlich sagen, das ist dann ein Kriegsverbrechen. Ihr sollt alle aus Gaza weg. Ich habe kein Problem, dass ihr weiter existiert als Gruppe, aber eben nur nicht in Gaza. Dann ist es eben kein Völkermord. Das wird ja in der öffentlichen Debatte medial überhaupt nicht differenziert, diese kleinen Unterschiede. Man muss sich einfach klar machen, dass dann auch natürlich Leute wie Omar Barthof als ehemaliger IDF-Mann, als Jude, Professor in den USA, selbst Zionist, wenn der das dann natürlich in der New York Times so klar sagt, dann hat man es sehr schwer. Also mein Problem ist, dass ich sehr oft dann in solchen Diskussionen, öffentlichen, die ich habe oder auch medial, dass dann mich gefragt wird, was ich eigentlich noch brauchen würde, um einen Genozid anzunehmen. Aber ich bin jetzt bei den Deutschen bin ich ja quasi derjenige, der noch am weitesten geht. Ich kenne keinen deutschen Völkerrechtler oder Völkerstrafrechtler, der eindeutig sagt, das ist ein Genozid. Ja, jedenfalls öffentlich nicht. Aber international gibt es das ja schon. Also es wird ja auch von Völkerrechtlern das oft gesagt. Aber deswegen will ich auch nochmal Ihnen ganz, ganz Sie bestärken in der Aussage, dass es hier nicht um einen Genozid gehen muss, um was Schreckliches zu haben, ja. Also, sondern völkerrechtliche Verbrechen, das, was wir in Gaza sehen, das, was da stattfindet, das, was auch im Libanon stattfindet und was natürlich auch die Hamas macht mit den Palästinensern selbst und auch mit den Israelis gemacht hat, das sind schlimmste Verbrechen. Und das muss man so benennen und das reicht auch schon. Die müssten im Grunde alle zur Verantwortung gezogen werden. Das wird leider nicht geschehen. Aber wir brauchen dazu keinen Genozid. Also diese Genoziddebatte verstellt tatsächlich den Blick und ist natürlich extrem emotionalisiert, weil dann immer das Argument kommt, wie kann es sein, dass ein Staat, der auch aufgrund des Genozids gegründet wurde, des deutschen Genozids, auch selbst Genozid begeht. Das kann natürlich sein, ja. Also das ist ja nicht logisch ausgeschlossen, aber es ist natürlich emotional sehr schwierig, handelbar, ja.
Ist interessant und tut auch ein wenig gut zu merken, dass es Ihnen da ähnlich geht. Ich habe auch das Gefühl, dass da Historiker, Soziologen, politisch Interessierte, politische Aktivisten und eben Juristen und da wiederum vor allem Völkerrechtler aneinander vorbeireden. Also dasselbe Wort hat nun mal unterschiedliche Bedeutungen. Für einen Historiker hat es eine andere als für einen Juristen, für Aktivisten hat es eine andere als für Politologen und so weiter und so fort. Und alle verwenden dasselbe Wort. Und ich merke auch, sind dann auch oft agitiert, wenn ich zum Beispiel sage, man kann es einfach nicht so eindeutig sagen, weil es eben nicht das Wannsee-Dokument gibt, sondern man viele Aussagen, die ja immer wieder angeführt werden, auch von Südafrika, sich nun mal nicht so eindeutig interpretieren lassen, dass man sagt, das ist gegen die Palästinenser als Ganzes gerichtet, sondern vielleicht meint man damit die Hamas und man nimmt die Palästinenser, die Unschuldigen gewissermaßen als Beiwagerl mit, aber dann hat man nicht diesen gezielten Vorsatz. Also ich sehe genau dieselben Schwierigkeiten und merke auch sehr oft, dass Journalisten dann unzufrieden sind, weil die wollen ein Daumen hoch, Daumen runter. Die wollen ein Ja, Nein und nicht ein, das kommt drauf an oder lässt sich nicht so genau sagen. Aber das ist nun mal die Schwäche, aber noch umso mehr die Stärke unserer Profession, dass wir abwägen und eben nicht, wenn wir es nicht können, immer klar A oder B sagen. Als letztes noch, weil ich es mir vorgenommen habe und weil ich es am Anfang kurz angekündigt habe, großer Sprung zum Internationalen Strafgerichtshof. Da hat sich ja jetzt ganz aktuell was getan, nämlich dass der Ankläger Karim Khan abgesetzt wurde von 83 Vertragsstaaten und dementsprechend war die absolute Mehrheit erreicht. Es hätte nur 63 gebraucht. Für den Internationalen Strafgerichtshof ist das natürlich alles andere als positiv, weil einerseits die USA massiven Druck ausüben durch Sanktionen, nicht nur gegen Khan, sondern gegen das Gericht als solches und auch die Richter und Richterinnen, die den Haftbefehl, die Haftbefehle gegen Netanyahu und Verteidigungsminister Gallant abgesegnet haben. Und gleichzeitig ist das natürlich aus PR-Sicht für Israel und die USA ein Göttergeschenk, weil man jetzt sagen kann, na schaut mal, der Typ, der wurde jetzt abgesägt von der Mehrheit der Mitglieder des ICC und die Haftbefehle sind damit auch wertlos. Und jetzt halt die große Frage zum Abschluss.
Ja.
Was sagen Sie zu alledem? Ich weiß, es ist eine große Frage, obwohl wir eigentlich am Ende sind. Aber wenn ich schon einen Experten wie Sie da sitzen habe, muss ich sie stellen, weil das eben gerade so aktuell ist.
Man muss da natürlich auch extrem differenzieren. Und die Leute, die eine politische Agenda haben auf jeder Seite, sind ja nicht an Differenzierung interessiert. Die USA haben ja erklärt, direkt nach der Entscheidung, das ändert nichts daran, dass der ICC ein korrupter und wertloses Instrument ist, was zerstört werden muss. Also die lassen sich da gar nicht von beeindrucken. Und ich finde es ja positiv, dass diese Entscheidung so gefallen ist. Ich habe das ja erklärt in einem Interview im Spiegel, also weil das aus Governance-Gründen. Die Staaten haben ja nicht entschieden, wie ein Gericht, ja, als über die Schuld von Herrn Khan. Wir wissen ja gar nicht, was da, und wir können das schon gar nicht. Wir haben ja nicht mehr die Dokumente gesehen, was da genau gelaufen ist. Aber das war einfach nicht mehr tragbar für den ICC. Also rein praktisch, auch wenn dann so jemand zurückkommt nach 2 Jahren Pause. Es gab im Grunde gar keinen. Ich habe schon vorher gewettet, ich wurde vorher schon gefragt, ich habe gesagt, reden wir nochmal in 6 Stunden, Sie werden sehen, ich habe recht, die Entscheidung ist klar, wir hätten ja fast eine 2/3 Mehrheit sogar gehabt. Also das ist einfach eine Entscheidung der Staaten aus Sicht der Governance und jetzt kann man den Blick nach vorne richten und die große Bedrohung ist ja gar nicht, war jetzt diese Khan-Geschichte nicht, die hat natürlich auch der Reputation geschadet, aber die große Bedrohung ist ja die durch die USA, auch durch Russland, per Abwesenheitsurteilen und natürlich Cyberangriffen und so weiter und natürlich auch weniger direkt, weniger offen, auch China. Der ICC steht gegen die Supermächte, die Weltmächte und Reaktion jetzt, der angekündigte Austritt Venezuelas zeigt ja, wie gefährdet dieser Gerichtshof ist. Also der nächste Schritt sind ja institutionelle Sanktionen jenseits der Richter und da muss man jetzt genau sehen, dass das ist ja noch nicht das, was Rubio jetzt verkündet hat. Das Dismantling ist jetzt quasi auf einer diplomatischen Ebene Staaten dazu zu bewegen, aus dem ICC auszutreten, wie man jetzt mit Venezuela schon erreicht hat. Deswegen wurde ja gleich eine Presseerklärung gemacht von Rubio, dass das ein Welcome Step ist und der erste Schritt, um dieses Gericht auseinanderzunehmen. Und das ist natürlich die Riesengefahr. Das muss man einfach sehen. Und ich glaube überhaupt nicht, ich glaube, wenn dieser ICC weg ist, wird das ein großer Verlust sein, trotz der ganzen Probleme, die so ein Gericht hat, weil Institutionen immer auch ihre Universität oder meine hat Probleme von Governance. Das ist normal. Da sind Menschen tätig. Aber trotzdem ist die Grundidee, die auf Nürnberg beruht, von Accountability, ist damit eben gefährdet, noch mehr gefährdet, als sie ohnehin schon ist. Weil wir sind ja derzeit in der Situation, wo niemand mehr, auch bei Ukraine, wenn es um Frieden geht, um Verantwortungsübernahme spricht. Also und das ist ja eine ganz schlimme Entwicklung. Und im Grunde steht der ICC genau dafür. Und deswegen müssten die Europäer, also die Europäische Union, also diese like-minded States, müssen halt ganz massiv, so wie es geht, dagegenhalten und den ICC unterstützen. Wir hatten das ja schon mal damals in der ersten Bush-Administration nach Gründung mit den Non-Impunity Surrender Agreements, wo die USA versucht haben, osteuropäische Staaten davon abzubringen, dem ICC beizutreten. Und da gab es eben, hat die EU sich ziemlich gut verhalten mit einer Gegenpositionierung. Und im Grunde ist das jetzt wieder gefordert. Aber wir sind natürlich in der Situation mit dem Rechtsruck auch in Lateinamerika, jetzt Kolumbien, Peru, vielleicht sogar Brasilien mit Bolsonaro, dann ist das wirklich nicht auszuschließen, dass Staaten aus dem ICC ausbrechen. Weitere Staaten. Und Lateinamerika war immer neben Europa der Kontinent wegen des interamerikanischen Menschenrechtssystems, der das immer am meisten unterstützt hat. Und das kann dann natürlich den Effekt haben, dass jetzt in ganz Worst Case, dass das Gericht dann auch zugrunde geht. Also dass gar nicht die Sanktionen an sich, auch nicht die institutionellen, da ist man ja schon in so Plan-B-Szenarien, auch mit der Software und so. Also was wir hier jetzt benutzen, kann man da gar nicht mehr benutzen, Herr Janik, weil das eben eine US-Firma ist. Ne?
Also Microsoft Teams?
Ja, genau, Microsoft Teams. Aber ich meine, also es besteht eine unheimliche Gefahr. Und wer sagt uns eigentlich, dass dann als nächstes nicht der EuGH dran ist? Oder die Tendenzen, die wir ja auch sehen gegenüber dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ja, denken Sie an die Erklärung aus Moldawien bestimmter Regierung. Ich weiß nicht, ob Österreich da auch dabei war bei dieser Erklärung gegen den EGMR. Ja? Oder denken Sie an andere Gerichte, die wir haben. Also was wir hier sehen, ist ja ein Kampf gegen Accountability, gegen Kontrolle durch Justiz. Ja, das ist ja eigentlich das Thema, was wir auf einer inländischen Ebene, innerstaatlichen USA genauso sehen und auch bei uns mit der AfD das, oder in Israel, ne, mit der Justizreform. Also es gibt Menschen, die wollen sich nicht kontrollieren lassen und wir müssen uns immer wieder klammern, hier geht es um die schwersten Verbrechen und es kann einfach nicht folgenlos bleiben, wenn solche Verbrechen begangen werden. Das ist eigentlich ist das doch offensichtlich. Und insofern kann man nur hoffen, dass es genug Widerstand gibt, genug Unterstützung von anderen Staaten.
Eigentlich, Sie sagen es. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Herr Professor Ambos, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, gerne. Vielen Dank.
Ja, damit sind wir einmal mehr am Ende einer Folge von Recht politisch angelangt. Schön, dass ihr dabei wart. Und schön, dass ihr, wie ich eingangs gesagt habe und wie ich jetzt einfach mal annehme, uns mit einem gewissen Wohlwollen begegnet. Das Wort Wohlwollen habe ich auch anfangs bewusst gewählt. Es gibt nämlich das, ich glaube, ich habe es in einer Folge schon mal erwähnt, Prinzip der wohlwollenden Interpretation, das, und ich zitiere hier Wikipedia, fordert, dass man Ideen, gegen die man argumentiert, im bestmöglichen Licht darstellt. Insbesondere in der Philosophie und Rhetorik sollen demnach alle Äußerungen von Diskurspartnern als rational und bei Meinungsverschiedenheiten in ihrem bestmöglichen, stärksten Sinn verstanden werden. Mit anderen Worten, man soll davon ausgehen, dass das, was Leute sagen, die eine andere Meinung haben, das nicht sagen, weil sie dumm oder geschissen oder A-Punkt-Punkt-Löcher sind, sondern weil sie gute Gründe dafür haben, das zu sagen, was sie sagen. Und was auch dazu gehört, ist, dass man niemandem etwas unterstellt oder versucht, bewusst etwas hineinzulesen, hineinzuhören in eine Aussage, was nicht zwingend aus dieser Aussage zu folgern ist. Und damit zusammenhängend noch eine letzte kurze Schlussbemerkung, vielleicht auch einfach gerade beim Thema Israel, Gaza, Palästina, Palästinenser, Israelis, Juden, Antisemitismus, eben alles, was uns dieser Tage so emotionalisiert und so bewegt, sich immer ins Bewusstsein rufen, dass da draußen sehr viele Antisemiten sind, keine Frage, aber nicht alle, die das Handeln der israelischen Regierung oder von israelischen Staatsorganen kritisieren, Antisemiten sind. Das wäre Thema für eine eigene Folge. Ich mache jetzt aber keine ad hoc Solo-Folge dazu. Vielleicht finde ich mal einen guten Gast zu diesem Thema. Ist jetzt zumindest für mich selbst Ansporn, vielleicht das Thema auch einmal aufzurollen. Solange ich keinen guten Gast habe, werde ich jetzt aber nicht alleine mich auf dieses Schlachtfeld begeben. Ich möchte das Thema aus meinem Fachgebiet heraus diskutieren, Völkerrecht und eben auch aus dem Themengebiet, wo andere sich gut auskennen, wie Kai Ambos, Völkerstrafrecht und es vorerst dabei belassen. Und damit möchte ich Danke sagen dafür, dass ihr dabei wart, dafür, dass ihr dabei seid, dafür, dass ihr diesen Podcast unterstützt, sei es durch das Teilen von den Folgen, sei es durch das Kommentieren von den Folgen oder eben auch finanziell. Ich habe bei dieser Folge, wie auch bei allen anderen Folgen, einen Link zu PayPal in die Shownotes gepackt. Ich bekomme dann auch immer eine Benachrichtigung, dass jemand diesen Podcast in irgendeiner Form finanziell unterstützt hat und diese E-Mails, die ich da bekomme, motivieren sehr, weiterzumachen und auch so manches heiße Eisen anzupacken. Wie gesagt, ganz am Anfang, ich bin der Meinung, dass das auch irgendwo meine Rolle ist, auch ein bisschen meine Verantwortung ist, diesen teilweise sehr verzerrten Diskurs zu internationalen Themen im Allgemeinen und zu Themen wie Israel, Gaza, Palästina und alles, was dazu gehört, ein bisschen mit meiner Expertise und der Expertise von meinen Gästen zu bereichern. Ich hoffe, das klingt nicht anmaßend, aber das ist zumindest mein Anspruch. Und damit bin ich jetzt wirklich endgültig bei meiner üblichen Schlussformel angelangt. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ich hereingehört habe, wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.